Hallihallo und herzlich willkommen zum Pubquiz-Podcast, deinem Pubquiz zum Mitnehmen und dem Podcast, der spielerisch deine Allgemeinbildung verbessert. Mein Name ist Yannick, ich bin Quizmaster aus Bochum und habe seit längerer Zeit mal wieder eine Korrekturkutsche. In der letzten Folge hatte ich gefragt, worum es sich denn bei VGA und DVI handelt, und da habe ich ja in der Antwort total doof verkürzt. Das sollte nicht passieren, schon gar nicht in einer Kennerrunde. Deshalb danke für den Hinweis an gleich mehrere von euch, die mir geschrieben hatten. Genau genommen handelt es sich bei VGA und DVI um Schnittstellen zur Übertragung von Bewegtbildern und nicht um Monitoranschlüsse, wie ich das gesagt hatte. Und wenn wir schon dabei sind, ganz genau zu sein, der Anschluss von VGA, das ist ein 15-poliger D-Sub-Stecker, und der von DVI, der heißt tatsächlich auch DVI, aber da gibt es noch verschiedene Arten. Gut, nachdem das geklärt ist, findest du die Regeln zum Zählen deiner Punkte in der Beschreibung der Folge, wenn du gerade zum ersten Mal zuhörst. Und nun starten wir schon ohne weiteres Drumherumreden in die aktuellen 5. Gut, Quiz. Frage 1. Laut einer letzte Woche veröffentlichten Studie ist der Krankheitserreger Candida auris in Deutschland auf dem Vormarsch. Handelt es sich dabei um ein Virus, ein Bakterium oder einen Pilz? Ist Candida auris ein Virus, ein Bakterium oder ein Pilz? Frage 2. Welcher Fernsehsender mit Sitz in Doha wurde in Israel geschlossen und verboten? In Israel geschlossen und verboten wurde nun welcher Fernsehsender mit Hauptsitz in Doha? Frage 3. Billionen oder gar Billiarden Exemplare welcher Insekten überrollen derzeit Teile der USA? 18 Bundesstaaten sind betroffen. Billionen oder gar Billiarden Exemplare welcher Insekten überrollen derzeit Teile der USA? Frage 4. Die britische Kommunalwahl vergangenen Donnerstag war ein Debakel für Rishi Sunaks konservative Partei, die welchen Spitznamen trägt? Das kann man wissen, auch ohne Nachrichten gelesen zu haben letzte Woche. Die britischen Konservativen werden auch wie genannt. Und Frage Nummer 5. Spanien schafft einen aus öffentlichen Geldern finanzierten Preis ab, bei dem welche Berufsgruppe ausgezeichnet wurde. Also der spanische Staat hat eine Auszeichnung für eine bestimmte Berufsgruppe ins Leben gerufen, die jetzt abgeschafft werden soll. Welche Berufsgruppe wurde da ausgezeichnet? Denk daran, dass du den Podcast jederzeit pausieren kannst, wenn dir die Pausen zwischen den Fragen zu kurz sind. Und wenn du den Podcast jetzt nicht pausierst, machen wir weiter mit der Auflösung der aktuellen 5. Bei Candida auris handelt es sich um einen Pilz. 2009 wurde Candida auris erstmals beschrieben. Spätestens letzte Woche schaffte es der Pilz dann medienwirksam in die Öffentlichkeit. Gefährlicher Candida auris. Patienten sterben an Hefepilzinfektion, war da in einer großen deutschen Tageszeitung zu lesen. Die gute Nachricht: Für gesunde Menschen stellt der Pilz keine Gefahr dar. Auch gut, bisher sind in Deutschland nur Einzelfälle nachgewiesen. Wir sind also noch weit entfernt von einem Last of Us ähnlichen Szenario. Puh. Beobachten sollten Fachleute den Pilz dennoch, da er im Krankenhaus von Patient zu Patient übertragen werden kann und gegen gängige Antimykotika resistent ist. Frage 2. Der nun in Israel verbotene und geschlossene Fernsehsender ist Al Jazeera. Der Nachrichtensender wurde 1996 vom Emir von Katar gegründet und unterhält weltweit über 80 Nachrichtenbüros. Und nun, naja, eins weniger. Seit Beginn des Gaza-Kriegs berichtet der Sender ausführlich über die Lage im Gazastreifen und zeigt dabei Bilder von Tod und Zerstörung, die sonst im israelischen Fernsehen keinen Platz haben. Er zeigt aber auch Videos der Hamas von Angriffen auf israelische Soldaten. Israels Regierung nennt den Sender Sprachrohr der Hamas und Hetzsender. Für die Schließung und damit einhergehende Beschneidung der Pressefreiheit erntete Israel international große Kritik. Frage 3. Billionen oder gar Billiarden Insekten? Ja, welche sind's, die die USA überrollen? Es sind Zikaden. Es ist bereits vom Zikaden-Geddon die Rede. Und das hat sich nicht Hollywood ausgedacht, sondern ein Biologe der Universität Connecticut. Der Grund für das diesjährige, gar biblische Ausmaß der Population liegt in der Art und Weise, wie die Tiere leben. Sogenannte Bruten leben entweder 13 oder 17 Jahre lang unter der Erde und dann kommen plötzlich alle gleichzeitig an die Oberfläche. Und dieses Jahr treffen zwei dieser Bruten aufeinander. Normalerweise kommen die nicht gleichzeitig, dieses Jahr schon. Ja, und das hat es zuletzt 1803 gegeben. Tröstlich für die Bewohner der 18 betroffenen US-Bundesstaaten ist aber sicher, dass sich seitdem auf dem Gebiet des Gehörschutzes einiges getan haben dürfte. Frage 4. Die konservative Partei Großbritanniens, die bei der britischen Kommunalwahl ein Debakel erlebt hat, die werden auch Tories genannt. Und spätestens jetzt müssen auch sie erkennen, dass wir gerade einen konservativen Kollaps in UK erleben. Größter Profiteur der Schwäche der Tories ist unbestritten die Labour-Partei. Aber auch die einst von Brexit-Vorkämpfer Nigel Farage gegründete Reform UK-Partei gewinnt ordentlich und wähnt sich schon als, Zitat, die echte Opposition zu Labour. Wir werden sehen, was die Zukunft und vor allen Dingen, was die Parlamentswahlen bringen werden. Und zu guter Letzt Frage Nummer 5. Spanien schafft einen Preis ab, bei dem Toreros ausgezeichnet wurden. Die spanische Regierung hält es nicht mehr für angemessen, an einer Auszeichnung festzuhalten, die, Zitat, eine Form der Tierquälerei belohnt. So wird Kulturminister Ernest Urtasun zitiert. Der nun abgeschaffte Preis wurde erst 2013 von der damaligen sozialistischen Regierung ins Leben gerufen und war mit 30.000 Euro dotiert. Um den Stierkampf herrscht in Spanien seit Jahrzehnten eine Debatte mit Tierschützern auf der einen und Traditionalisten auf der anderen Seite. Vermutlich wird sich das Problem aber in nicht allzu ferner Zukunft von selbst lösen. Das Interesse an Stierkämpfen geht in Spanien seit Jahren zurück. Zuletzt besuchten nach offiziellen Angaben nur 1,9% der Spanierinnen und Spanier überhaupt einen Stierkampf. Das sind immer noch zu viel, aber die richtige Richtung, das sind doch mal Good News. Machen wir einen Haken hinter die aktuellen 5, kommen wir zu verrückten 10 Fragen. Die verrückten 10, 10 Fragen aus 10 verschiedenen Wissensgebieten. Und da starten wir, wie soll es anders sein, mit Frage Nummer 1. Und das ist eine schön aktuelle Sprachfrage. Wie wird der Mai, abgeleitet aus dem mittelhochdeutschen Wort für Weide, auch genannt? Wie lautet ein Spitzname für den Mai, abgeleitet aus dem mittelhochdeutschen Wort für Weide? Frage Nummer 2. Kultur. Wie werden Musicals genannt, für die kein eigener Soundtrack geschrieben wurde? Beispiele dafür wären Moulin Rouge oder We Will Rock You. Musicals, für die kein eigener Soundtrack geschrieben wurde, heißen wie? Frage Nummer 3, Sport. Welches Grand Slam Turnier ist das erste des Kalenderjahres? Das erste Grand Slam Turnier des Kalenderjahres ist welches? Frage Nummer 4, Entertainment, vielleicht sogar ein bisschen Kultur auch. Welche experimentelle Band wurde 1980 von N.U. Unruh, Gudrun Gut, Beate Bartel und Blixer Bargeld gegründet? Blixer Bargeld, Beate Bartel, Gudrun Gut und N.U. Unruh gründeten 1980 welche experimentelle Band? Frage Nummer 5, Digitales und Technik. In Elektroinstallationen hat der Schutzleiter, also die Schutzerdung, seit 1965 die Kennfarben. Welche? Welche Kennfarben hat der Schutzleiter, die Schutzerdung, in Elektroinstallationen seit 1965? Frage Nummer 6. Essen und Trinken. Fufu ist ein Brei aus Afrika, bestehend aus Maniok und was? Fufu besteht woraus? Aus Maniok und welcher zweiten Zutat? Frage Nummer 7, Wirtschaft. Welches ehemalige DAX-Unternehmen ist der Weltmarktführer im Bereich Industriegase? War lange im DAX, mittlerweile nur noch in den USA gehandelt. Welches ehemals deutsche Unternehmen ist der Weltmarktführer im Bereich Industriegase? Frage 8, Brauchtum, Lifestyle und Hobby. Wofür sind Sprungraum, Sprungbude und Sprungwerk Beispiele? Sprungwerk, Sprungbude und Sprungraum sind Beispiele wofür? Frage Nummer 9, Geschichte. In welchem heutigen Land wurden die Burenkriege ausgetragen? Die Burenkriege wurden in welchem heutigen Land ausgetragen? Und schon wieder Frage Nummer 10, Natur und Tiere. Welches zahnlose Säugetier ist mit seiner bis zu 60 cm langen, klebrigen Zunge perfekt an seine Hauptnahrungsquelle angepasst? Dank einer 60 cm langen, klebrigen Zunge ist welches zahnlose Säugetier perfekt an seine Hauptnahrungsquelle angepasst? An dieser Stelle wie immer der Hinweis, dass ich mich irre darüber freuen würde, wenn du den Podcast mit allen teilen würdest, von denen du glaubst, dass sie Spaß am Quizzen und Spaß an Allgemeinbildung haben. Schick den Link doch einfach mal, diese Woche nicht über WhatsApp rum, sondern einfach mal pubquizpodcast.de an irgendwen auf Quizduell schicken. Das wäre doch mal was Neues. Also schick den Link an jemanden, gegen den du Quizduell spielst. Und dann kommen wir zur Auflösung der verrückten 10. Frage 1. Der Mai wird auch Wonnemond oder Wonnemonat genannt. Ja, der Monat, in dem die Natur erstrahlt, Blumen blühen und sich das Gemüt ganz allgemein erheitert. Der Name Wonnemond leitet sich aber, wie schon angedeutet, von der ursprünglichen Bedeutung des Wortes Wunni, also Weide, ab. Denn der Mai war der Monat, in dem das Gras so saftig grün zurückkam und in dem das Vieh ausgetrieben werden konnte. Wonne in seiner neueren Bedeutung passt ja aber auch ganz wunderbar, wenn denn das Wetter mitspielt. Frage 2. Musicals ohne eigenen Soundtrack, wie zum Beispiel Moulin Rouge oder We Will Rock You, heißen Jukebox Musical. Die mit Abstand häufigsten Jukebox-Musicals sind solche, die Künstlerbiografien erzählen und dabei die Musik der Künstler verwenden. Zum Beispiel Tina, das Tina Turner Musical, oder auch Künstler-Katalog-Musicals, in denen eine fiktive Geschichte mit den Songs eines Künstlers erzählt wird. Ein Beispiel dafür wäre Ich war noch niemals in New York mit den Songs von Udo Jürgens. Das durchaus sehenswerte Musical Moulin Rouge, in dem die Lieder aus verschiedenen Zeiten und von verschiedenen Künstlern verarbeitet wurden, bildet eher eine Ausnahme. Frage 3. Das erste Grand Slam-Turnier des Jahres sind die Australian Open, die im Januar, also im australischen Sommer, in Melbourne stattfinden. Es folgen die French Open im Mai oder Juni, Wimbledon im Juni oder Juli und schließlich finden die US Open in New York im August oder September statt. Frage 4. Blixer Bargeld, Beate Bartel, Gudrun Gut und NU Unruh gründeten die einstürzenden Neubauten. Experimentell ist die Band nicht nur, weil sie stilistisch schwer einzuordnen ist. Im Frühwerk lotete die Band noch die Grenze zwischen Musik und Geräusch aus. Gespielt wurde auf einem Instrumentarium aus Schrott und Alltagsgegenständen. Später wurden die Werke jedoch melodischer, wenngleich nicht weniger abstrakt. Ihre ersten Erfolge verschafften der Avantgarde-Rock-Formation Zutritt auch zu etablierten Kultureinrichtungen und sie beteiligten sich in der Folge an zahlreichen Hörspiel- und Theaterproduktionen. Bis heute ist die Gruppe, wenn auch nicht mehr in gleicher Formation, auf Tour. Frage 5. Der Schutzleiter, der hat seit 1965 die Kennfarben Gelb und Grün. Der Neutralleiter N ist seitdem auch blau. Die Phase, auch Außenleiter genannt, ist in modernen Installationen braun. Das hat sich allerdings erst 2003 geändert. Es kann also sein, dass du bei dir zu Hause noch einen schwarz ummantelten Draht findest. Das ist dann ebenfalls die Phase, die du besser nicht anfassen solltest. Frage 6. Fufu ist ein Brei bestehend aus Maniok und Kochbanane. Nur Banane reicht hier nicht, richtig wären aber auch Gemüsebanane, Mehlbanane oder Pisangfeige. Wer auch immer das Wort Pisangfeige benutzt. Die Kochbanane ist nicht mit der Dessertbanane zu verwechseln, sie ist deutlich fester und weniger süß. Vom Maniok, auch Yucca genannt, werden die stärkehaltigen Wurzeln verwendet. Bestimmt hast du schon mal von Tapioca gehört, das ist die verarbeitete Stärke aus der Maniokwurzel. Frage 7. Der Weltmarktführer im Bereich Industriegase heißt Linde PLC. Wobei Linde hier reicht, auch Linde AG würde ich gelten lassen. Ja, Linde PLC, das heute seinen Sitz im irischen Dublin hat. Ein Schelm, wer da an Steuervermeidung denkt. Und die Firma entstand 2018 als Fusion aus der deutschen Linde AG und dem ebenfalls von Karl von Linde gegründeten und im Ersten Weltkrieg konfiszierten US-amerikanischen Konkurrenten Prax Air. Die Wurzeln hat das Unternehmen im 19. Jahrhundert, nachdem Karl von Linde die erste Kältemaschine erfunden hatte. Frage 8. Sprungraum, Sprungbude und Sprungwerk sind Beispiele für Trampolinparks oder Trampolinhallen, die sich ja mittlerweile fest auf dem deutschen Freizeitmarkt etabliert haben. Trampolinspringen macht nicht nur Spaß, sondern es macht auch gesund und schön. Und das sage ich nicht nur, weil ich im Hauptjob selbst Eigentümer und Betreiber einer der genannten Trampolinparks bin. Frage 9. Die Burenkriege wurden in Südafrika ausgetragen. Die Buren waren Nachfahren hauptsächlich niederländischer, französischer und deutscher Siedler, die im 17. und 18. Jahrhundert nach Südafrika kamen und später als Afrikaner bekannt wurden, mit 2a am Ende. Der Zweite Burenkrieg, von dem meist die Rede ist, entbrannte zwischen Großbritannien und den Burenrepubliken Transvaal und Oranje-Freistaat wegen der Kontrolle über reiche Goldminen und er endete mit einem britischen Sieg, was zur Einrichtung der Union von Südafrika führte und die Vorherrschaft der Briten in der Region festigte. Und zu guter Letzt Frage Nummer 10. Das zahnlose Säugetier mit einer bis zu 60 cm langen klebrigen Zunge, das ist der Ameisenbär. Und der Name ist Programm. Der Ameisenbär ernährt sich hauptsächlich von Ameisen und Termiten. Sie können aber auch mal zu Obst greifen, wenn gerade keine Insekten verfügbar sind. Sie sind nur in Mittel- und Südamerika verbreitet, was Salvador Dalí 1969 aber nicht daran hinderte, mit einem Ameisenbär an einer Leine in London spazieren zu gehen. Der Maler lebte zwar zurückgezogen, scheute den spektakulären Auftritt aber nicht. Kommen wir zu den 10 mit Zusammenhang. Ja, beim Quizzen wird oft nach Rekorden gefragt, nach den Superlativen, nach dem ganz Großen. Oft vergessen werden dabei die Zweiten. Die zweiten Plätze, die aber nicht weniger wichtig sind. Mittlerweile bekannt dürfte sein, dass Buzz Aldrin der zweite Mensch auf dem Mond war. Ja, dabei oft dann leider vergessen, Michael Collins, der dritte Mensch der Apollo 11 Mission. Aber viele Zweite sind nach wie vor vergessen und die werden wir heute mal in den 10 mit Zusammenhang beleuchten. Und da starten wir ganz, ganz entspannt mal mit Frage Nummer 1. Wie heißt der zweithöchste Berg der Welt? Der zweithöchste Berg der Welt heißt wie? Frage Nummer 2. Welche Sprache wird am zweithäufigsten muttersprachlich gesprochen? Muttersprachlich wird welche Sprache am zweithäufigsten gesprochen? Frage Nummer 3. Welches ist das zweithöchste Gebäude der Welt? Das zweithöchste Gebäude der Welt heißt wie? Frage Nummer 4. Sport. Wer steht in der ewigen Tabelle der Bundesliga auf Platz 2? Platz 2 der ewigen Tabelle der Bundesliga belegt welcher Verein? Frage Nummer 5. Welches ist das gegenwärtig zweitschwerste Tier der Welt? Das schwerste Tier lernen wir ja alle schon in Kindertagen. Aber welches ist denn das zweitschwerste Tier der Welt? Frage Nummer 6. Welches Gemälde konnte bei einer Auktion den zweithöchsten Preis aller Zeiten erzielen? Das ist nur ein paar Jahre her. Welches Gemälde konnte den zweithöchsten Preis aller Zeiten bei einer Auktion erzielen? Frage Nummer 7. Welches ist das zweithäufigste Element im Universum? Im Universum ist das zweithäufigste Element welches? Frage Nummer 8. Wie heißt der zweite Gründer Microsofts, wenn wir davon ausgehen, dass Bill Gates der erste Gründer ist? Wie heißt der andere Gründer Microsofts, der nicht Bill Gates ist? Frage Nummer 9. Wie heißt die zweitgrößte Insel der Welt? Die zweitgrößte Insel der Welt heißt wie? Und Frage Nummer 10. Wie heißt der zweittiefste Tiefseegraben der Welt? Mit Sicherheit das dickste Brett in dieser Runde. Der zweittiefste Tiefseegraben der Welt heißt wie? Und wie immer an dieser Stelle einmal der Hinweis, dass ich mich über eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts riesig freuen würde. Das klingt immer so wie so eine abgedroschene Floskel, aber seit der letzten Woche sind 11 Bewertungen auf Spotify dazugekommen und der Podcast steht immer noch bei 5,0. Für dich ist das ein kleiner Klick, mal eben auf die 5 Sterne zu drücken, aber als ich gesehen hatte, dass so viele neue Bewertungen dazukamen, bin ich aus dem Grinsen kaum rausgekommen. Also danke an alle, die bewertet haben und danke an dich, wenn du dir jetzt kurz die Zeit nimmst, dem Podcast 5 Sterne zu geben. Kommen wir zur Auflösung der 10 mit Zusammenhang. In Frage Nummer 1 war nach dem zweithöchsten Berg der Welt gefragt, K2. Soweit so wenig überraschend. Der K2 ist der höchste Berg im Karakorum und von dem Gebirge hat er auch seinen Namen. Das K steht für Karakorum. Und warum 2? Nun ja, 1856 kartierte ein britischer Vermessungsingenieur die Spitzen des Gebirges, eher so Pi mal Daumen, der Mascherbrumm oder Mascherbrumm höher erschien und den Namen K1 erhielt. Der K2 liegt weitestgehend in Pakistan und heißt dort auf Urdu offiziell K2, angelehnt an den englischen Namen. Frage 2, die am zweithäufigsten muttersprachlich gesprochene Sprache der Welt ist Spanisch. Die häufigste Muttersprache der Welt ist Mandarin-Chinesisch, deren Muttersprachler 12,3% der Weltbevölkerung ausmachen. Auf Platz 2 steht dann eben Spanisch mit 6%, vorrangig mit der riesigen Bevölkerung Südamerikas. Platz 3 teilen sich Englisch und Arabisch mit je 5,1%. Hindi belegt erst Platz 5, da sich die riesige Bevölkerung Indiens auf 22 Sprachen verteilt. Die wichtigsten davon eben Hindi und Urdu. Frage 3, das zweithöchste Gebäude der Welt heißt Merdeka 118, aber auch wenn du noch die alten Namen KL 118 oder PNB 118 im Kopf hattest, ist der Punkt natürlich dein. Das Gebäude ist 679 Meter hoch, steht in Kuala Lumpur, der Hauptstadt Malaysias, und reiht sich damit in eine Reihe sehr hoher Gebäude Asiens ein. Allen voran natürlich dem Burj Khalifa in Dubai, dem höchsten Gebäude der Welt mit 828 Metern. Das erste Gebäude in der Rangliste außerhalb Asiens ist das One World Trade Center mit 541 Metern auf Platz 7. Das Lakhdar Zentrum, der Hauptsitz von Gazprom in St. Petersburg, steht mit 462 Metern auf Platz 16 und ist das höchste Gebäude Europas. Das höchste Gebäude der EU steht seit 2022 in Warschau. Der Warsaw Tower schafft es mit 310 Metern nicht einmal in die Liste der höchsten Gebäude. Die fängt nämlich erst bei 350 Metern struktureller Höhe an. Strukturelle Höhe habe ich übrigens hier überall zugrunde gelegt. Frage 4. Auf Platz 2 der ewigen Tabelle der Bundesliga steht Borussia Dortmund. Und auf Platz 1 liegen die Bayern. Oh Wunder, oh Wunder. Haben sie aber auch mit 2007 Bundesligaspielen die meisten Chancen gehabt, Punkte zu sammeln. Aber sind wir ehrlich, daran lag es nicht nur. Auch Werder Bremen ist seit 58 Saisons im Oberhaus und liegt nur auf Platz 3. Aus reinem Lokalpatriotismus möchte ich hier einmal den VfL Bochum hervorheben, der immerhin auf Platz 13 der ewigen Tabelle steht. In Frage Nummer 5 hatte ich gefragt, welches das gegenwärtig zweitschwerste Tier der Welt ist. Und das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Das schwerste Tier der Welt, das ist der Blauwal. Da sind sich soweit alle Quellen einig und das lernen wir ja auch schon im Kindesalter. Im Rennen um Platz 2 sind jedoch einige Tiere. Viele Quellen geben den Finnwal an, den nächsten Verwandten des Blauwals. Aber auch der Atlantische Nordkaper sowie der Pazifische Nordkaper, das sind jeweils ebenfalls Wale, sind da ganz dicht dran. Alle diese drei Tiere können wohl so bis zu 70 bis 80 Tonnen wiegen. Nicht richtig ist auf jeden Fall der Walhai, der schwerste Fisch der Welt. Er wird auch oft in Quellen genannt, aber bringt nur irgendwas zwischen 12 und 34 Tonnen auf die Waage. Also, den Punkt gibt es hier für Finnwal oder Atlantischer oder Pazifischer Nordkaper. Ich glaube, das Problem an dieser Rangliste ist wohl, dass noch nie jemand einen Wal wirklich gewogen hat. Das sind alles Schätzungen. Frage 6, das zweitteuerste Gemälde in einer Auktion, das ist Shot Sage Blue Marilyn von Andy Warhol. Andy Warhol war nicht gefragt, Shot Sage Blue Marilyn reicht hier für den Punkt. Die berühmten Marilyn Monroe Porträts des amerikanischen Pop-Art-Künstlers mit russinischen Wurzeln dürftest du vor Augen haben. Und die Version mit dem salbeiblauen Hintergrund, ich würde sie eher mintgrün nennen ehrlich gesagt, erzielte bei einer Auktion im Mai 2022 einen Rekordpreis von 170 Millionen US-Dollar. Damit ist es das teuerste Gemälde des 20. Jahrhunderts. Allzeit teurer ist nur Da Vincis Salvador Mundi, das 2017 für 450 Millionen US-Dollar den Besitzer wechselte. Frage 7. Welches ist das zweithäufigste Element im Universum? Ja, im Universum und im Weltall dominieren auch heute noch die beiden Stoffe, die beim Urknall entstanden sind. Wasserstoff auf der 1 und Helium auf der 2, was auch hier den Punkt bringt. Helium. Von 1000 Atomen im Universum sind 900 Wasserstoffatome, weitere 99 Atome sind Heliumatome. Nur ein Atom von 1000 ist also nicht Wasserstoff oder Helium. Irre. Frage 8. Microsoft wurde gegründet von Bill Gates und Paul Allen. Ja, und die beiden hier als Erster und Zweiter zu kategorisieren, ist vielleicht etwas unfair, da sie zu Beginn des Unternehmens gleichberechtigte Gründer waren. Aber zumindest nach dem Bekanntheitsgrad ergibt sich ja eine messbare Tabelle. Auch schied Allen bereits 1983 operativ aus dem Unternehmen wieder aus, nachdem bei ihm ein Hodgkin-Lymphom diagnostiziert worden war. Die ganz großen Revolutionen, allen voran Windows, verantwortete er also nicht mehr mit. Frage 9. Die zweitgrößte Insel der Welt heißt Neuguinea. Die Insel, die sich Indonesien und Papua-Neuguinea teilen. Die größte Insel ist Grönland. Auf den weiteren Plätzen liegen Borneo, Madagaskar und Baffin Island, die zu Kanada gehört. Und warum ist jetzt Australien keine Insel? Na, das sieht doch auf Karten auch so inselig aus und fast genauso groß wie Grönland. Naja, zum einen ist Australien tatsächlich dreimal so groß wie Grönland. Die Mercator-Projektion, die den Karten zugrunde liegt, täuscht hier sehr über die Größe Grönlands. Zum anderen liegt Australien zusammen mit Neuseeland und Tasmanien auf einer eigenen Kontinentalplatte. Also ist Australien ein Kontinent und keine Insel. Und Frage Nummer 10, hier das dickste Brett, der zweittiefste Tiefseegraben der Welt. Das ist der Tonga-Graben. Ja, er liegt mit einer Tiefe von 10.822 Metern nur knapp auf Platz 2. Der Marianengraben wird meist mit 11.022 Metern angegeben, ein Unterschied von nur 200 Metern also. In Folge 6 hatte ich ja schon mal angesprochen, dass es Zweifel an der Messung gibt, die 11.022 Meter ergab. Allerdings kommen auch neuere Messungen im Marianengraben auf mindestens 10.959 Meter, sodass zumindest die Goldmedaille unstrittig ist. Und damit verlassen wir die zweiten Plätze, die 10 mit Zusammenhang, und widmen uns den 10 für Kenner, Deutsche Literaturgeschichte Teil 1. Ähnlich wie schon in der Kunstgeschichte in Folge 4 sortiere ich die deutsche Literaturgeschichte nicht nach Schwierigkeit, sondern chronologisch, und wir kommen mit den heutigen Fragen bis zur Aufklärung und dem Sturm und Drang. In Teil 2 der deutschen Literaturgeschichte machen wir dann weiter ab der Weimarer Klassik, wobei wir deren Vertreter auch hier heute schon mal kennenlernen. Ich habe mich sehr um Quizrelevanz bemüht, ganz leicht ist die Runde meiner Meinung nach dennoch nicht geworden, also bitte nicht verzweifeln, wenn es hier nicht so viele Punkte gibt. Es gibt ja immerhin viel zu lernen über unsere Sprache und unsere Literaturgeschichte. Wagen wir nun also eine Zeitreise entlang des geschriebenen Wortes und beginnen im Mittelalter mit Frage 1. Ben si bena, bluot si bluoda, lit si geliden, so se gelimida sin. ist ein Auszug althochdeutscher Zaubersprüche, die nach ihrem Fundort in einer Kirche in welcher ostdeutschen Stadt benannt sind. Nach welcher ostdeutschen Stadt sind die Zaubersprüche genannt, die als eines der wenigen Zeugnisse althochdeutscher Sprache gelten? Frage 2. Welches mittelalterliche Heldenepos galt im 19. und 20. Jahrhundert als Nationalepos der Deutschen, wobei Protagonist Siegfried als Nationalheld angesehen wurde? Welches mittelalterliche Heldenepos galt als Nationalepos der Deutschen und hat Siegfried als Protagonist? Frage Nummer 3. Für welches Genre sind die folgenden Zeilen ein Beispiel? Unter der Linden, an der Heide, da unser Zweier Bette was, da muget ihr finden, schone beide, gebrochen Blumen, unde Gras. Wofür sind diese Zeilen ein Beispiel? Frage 4, Multiple Choice. Die drei Leitmotive der Barockliteratur waren Memento Mori, Vanitas und A. Cogito ergo sum. B. Dum spiro spero. C. Carpe diem. Oder D. Per aspera ad astra. Die drei Leitmotive der Barockliteratur: Memento mori, vanitas und A. Cogito ergo sum. B. Dum spiro spero. C. Carpe diem. Oder D. Per aspera ad astra. Frage 5. Wie heißt der barocke Roman von Hans Jakob Christoffel zu Grimmelshausen, der als erster Abenteuerroman der deutschen Literatur gilt? Welcher Roman gilt als erster Abenteuerroman der deutschen Literatur und wurde von Hans Jakob Christoffel zu Grimmelshausen geschrieben? Frage 6. Albert Julius strandet auf einer einsamen Insel im Atlantik und gründet dort zusammen mit anderen Schiffbrüchigen eine utopische Gemeinschaft. Ist die stark verkürzte Handlung welches Romans von Johann Gottfried Schnabel? Albert Julius strandet auf einer einsamen Insel im Atlantik und gründet dort zusammen mit anderen Schiffbrüchigen eine utopische Gemeinschaft. Frage 7. Christian Fürchtegott Gellert verfasste zwei Bände mit Werken welcher literarischen Gattung, für die er bis heute insbesondere noch bekannt ist? Christian Fürchtegott Gellert verfasste zwei Bände mit Werken welcher literarischen Gattung? Frage 8. Wie heißt Goethes Charakterdrama, dessen titelgebender Held ein fränkisch-schwäbischer Reichsritter war? Goethes Charakterdrama, dessen titelgebender Held ein fränkisch-schwäbischer Reichsritter war, heißt wie? Frage 9. Wie heißt die Geschichte, mit der Nathan der Weise, in Gotthold Ephraim Lessings gleichnamigen Drama dem Sultan antwortet? Die Geschichte aus Nathan der Weise heißt wie? Und zu guter Letzt Frage Nummer 10. Bei der Uraufführung von Schillers Die Räuber 1782 sollen sich unbeschreibliche Szenen zugetragen haben. Es kommt Multiple Choice. In welcher Stadt war das? A. In Weimar, B. In Mannheim, C. In Leipzig oder D. In Stuttgart? Wo wurde Schillers Die Räuber 1782 uraufgeführt? A. Weimar, B. Mannheim, C. Leipzig oder D. Stuttgart? Denk daran, dass du mir jederzeit schreiben kannst, entweder auf Instagram unter @pubquizpodcast, da kannst du natürlich auch immer gerne folgen, oder schreib mir eine E-Mail an hallo@pubquizpodcast.de, da freue ich mich auch immer über jede Nachricht, die so reinkommt. Aber nun lösen wir erstmal die 10 für Kenner auf. Frage 1. Ben si bena bluot si bluoda lit si geliden soze gelimida sin. Das ist ein Teil der Merseburger Zaubersprüche. Übersetzt bedeutet der hier zitierte Auszug aus dem zweiten Merseburger Zauberspruch so viel wie Bein zu Bein, Blut zu Blut, Glied zu Gliedern, wie geleimt sollen sie sein. Und da erkennen wir auch schon den Zweck des Zaubers. Einen verrenkten Fuß heilen. Der erste Merseburger Zauberspruch soll die Befreiung Gefangener herbeiführen. Ob sie geholfen haben, weiß ich allerdings nicht. Ich habe da so meine Zweifel. Jedenfalls stammen sie aber aus dem 9. oder 10. Jahrhundert und gehören damit eben zu den wenigen auf Althochdeutsch überlieferten Texten mit Bezug auf Themen und Figuren der vorchristlichen germanischen Mythologie. Frage 2. Das mittelalterliche Heldenepos mit Siegfried, das ist das Nibelungenlied oder die Nibelungensaga, ein absoluter Quizklassiker. Entstanden ist das Epos eines namentlich nicht bekannten Dichters, vermutlich um 1200 im Donaugebiet. Es ist in zwei ursprünglich selbstständige Teile gegliedert, das Siegfriedlied und das Burgundenlied, die wiederum in insgesamt 39 Aventuren unterteilt sind, die in Summe 2400 Nibelungenstrophen enthalten. Vier paarweise reimende Langzeilen, wobei die letzte Halbzeile überlenkt ist. Die wichtigsten Figuren neben Siegfried, dem Drachentöter, sind die burgundische Königstochter Kriemhild, ihr Bruder Burgundenkönig Gunther sowie seine Frau, die starke Brünhild. Unter der Linden, an der Heide, da unser Zweier Bette was, da muget ihr finden, schone beide, gebrochen Blumen unde Gras, das ist Minnesang. Hier in einem Auszug aus Unter der Linden von Walter von der Vogelweide, dem Superstar des Mittelalters, wenn man so will. Walters Werk ist nicht immer einwandfrei dem Minnesang zuzuordnen. Zum einen entwickelte er das Genre selbst weiter, andererseits beherrschte er sowohl die Kunst der Minne als auch die Kunst der Spruchdichtung. Ein Genre, das heute oft fälschlicherweise dem Minnesang gleichgestellt wird, aber anders als die ritterlich-adelige Liebeslyrik zu religiös und ethisch richtigem Handeln auffordert und von Berufsdichtern und Sängern vorgetragen wurde. Frage 4. Die drei Leitmotive der Barockliteratur waren Memento Mori, Vanitas und C. Carpe Diem. Womit wir das Mittelalter verlassen und uns der Barockliteratur widmen, der Epoche zwischen 1600 und etwa 1720. Die Barockliteratur entstand vor dem Hintergrund des Dreißigjährigen Krieges, einer Zeit, in der der Alltag von Zerstörung und Todesangst geprägt war. Dieses Gefühl wurde auf drei unterschiedliche Arten verarbeitet. Memento Mori, das sich bewusst machen der eigenen Sterblichkeit, Vanitas, die Vergänglichkeit und Nichtigkeit des Menschen, sowie Carpe Diem, genieße den Tag, was nur auf den ersten Blick im Gegensatz zu den anderen erstgenannten Gedanken steht. Denn wer seine eigene Vergänglichkeit vor Augen hat, der genießt ja auch den Tag bewusster. Antithetik ist jedoch überhaupt das zentrale Lebensgefühl des Barock. Diesseits und Jenseits, Spiel und Ernst, Schein und Sein, irdisches und himmlisches Leben. Frage 5. Der barocke Roman von Hans Jakob Christoffel zu Grimmelshausen, der als erster Abenteuerroman der deutschen Literatur gilt, heißt Der abenteuerliche Simplicissimus Teutsch. Alternativ auch einfach nur Der abenteuerliche Simplicissimus oder Simplicius Simplicissimus. Das Werk zählt zur Epik, die im Barock eine eher sekundäre Gattung war. Die Lyrik, zum Beispiel von Martin Opitz, Paul Fleming, Christian Hoffmann von Hoffmannswaldau oder auch Sibylla Schwarz, dominierten. Mit dem Simplicius Simplicissimus entstand 1668 jedoch ein Prosawerk, das Thomas Mann als ein Literatur- und Lebensdenkmal der seltensten Art beschrieb und das als früher Abenteuerroman bis heute große Wirkung entfaltet. Albert Julius, der auf einer einsamen Insel strandet, das ist die verkürzte Inhaltsangabe zu Insel Felsenburg. Womit wir auch schon bei der Aufklärung angekommen sind, der im Allgemeinen Werke zugeordnet werden, die zwischen 1720 und 1800 entstanden. Die Epoche ist vom Aufbruch geprägt. Das Bürgertum begann seinen Aufstieg innerhalb absolutistischer Staaten und die Literatur der Aufklärung wollte vor allem erziehen, also eine sittliche Besserung des Menschen herbeiführen. Das gebildete und wohlhabende Bürgertum war so auf diese Weise bestrebt, sich von der geistigen Bevormundung durch die Obrigkeiten und Kirchen zu befreien, um eine Emanzipation des Denkens einzuleiten. Die gesellschaftskritische Robinsonade Insel Felsenburg ist da keine Ausnahme. Kritisiert sie doch die Zustände der Gesellschaft des 18. Jahrhunderts heftig und zeigt sie auch auf, wie eine bessere, gerechtere Gesellschaft aussehen könnte. Frage 7. Christian Fürchtegott Gellert verfasste zwei Bände mit Fabeln. Und diese gehörten zu Gellerts Lebzeiten zu den meistgelesenen Werken Deutschlands. Sie erinnern mich vom Stil her eher an Heinz Erhardt als an die klassische Fabel mit Reinicke Fuchs und dem Wolf Isegrim. Aber hör mal selbst, hier ist ein Auszug aus Der Tod der Fliege und der Mücke. Der Tod der Fliege heißt mich dichten, der Tod der Mücke heischt mein Lied. Und kläglich will ich dir berichten, wie jene starb und die verschied. Sie setzte sich, die junge Fliege, voll Mut auf einen Becher Wein, entschloss sich, tat drei gute Züge und sank vor Lust ins Glas hinein. Frage 8. Goethes Charakterdrama mit dem titelgebenden Reichsritter, das war Götz von Berlichingen mit der eisernen Hand. Das auf der Autobiografie des historischen Götz beruht, die der Raubritter im Alter im Stile eines Ritterromans diktierte. Historische Genauigkeit war dabei aber nicht Goethes Anspruch. Vielmehr stilisiert er Götz wegen der vielen Auseinandersetzungen mit Reichsfürsten zum Kämpfer gegen den Feudalismus. So legte Goethe ihm das Zitat: Vor Ihro kaiserliche Majestät hab ich, wie immer, schuldigen Respekt. Er aber, sag's ihm, er kann mich im Arsche lecken, in den Mund. Im Bauernaufstand 1525 stand Götz den Bauern als Hauptmann allerdings weniger aus Überzeugung vor, sondern weil die Aufständischen ihn zuvor gefangen nahmen. Frage 9. Die Geschichte, mit der Nathan der Weise dem Sultan antwortet, das ist die Ringparabel. In ihr erzählt Nathan von einem magischen Ring, der seinem Träger das Wohlwollen Gottes verleiht. Ursprünglich sollte der Ring innerhalb einer Familie von Vater zu Sohn weitergegeben werden. Doch als er einen Vater mit drei Söhnen erreicht, der sie alle gleich liebt, lässt er zwei identische Kopien anfertigen. Nach seinem Tod entbrennt ein Streit unter den Söhnen, da jeder behauptet, den echten Ring zu besitzen. Ein weiser Richter schlägt vor, dass sich jeder durch tugendhaftes Verhalten als rechtmäßiger Erbe erweisen soll. Die drei Ringe stehen dabei für die drei großen monotheistischen Religionen: das Judentum, das Christentum und den Islam. Der Kern der Parabel liegt in der Aufforderung des weisen Richters, nicht auf äußeren Beweisen für die Authentizität eines Ringes oder der Religion zu bestehen, sondern die Echtheit durch die Taten des Trägers bzw. der Gläubigen zu beweisen. Und zum Abschluss Frage Nummer 10. Wo wurde Schillers Die Räuber uraufgeführt, wo sich unbeschreibliche Szenen zugetragen haben sollen? Das war in B. Mannheim. Und ein Zeitzeuge berichtete: Das Theater glich einem Irrenhaus. rollende Augen, geballte Fäuste, heisere Aufschreie im Zuschauerraum. Fremde Menschen fielen einander schluchzend in die Arme, Frauen wankten, einer Ohnmacht nahe zur Tür. Es war eine allgemeine Auflösung wie ein Chaos, aus dessen Nebeln eine neue Schöpfung hervorbricht. Das öffentliche Interesse an dem Stück war wegen der offenen Kritik am Feudalsystem bereits im Vorfeld groß und das emotionale Stück haute die Menschen anscheinend wortwörtlich um. Ja, ich hoffe, dich hat diese knackige Runde nicht umgehauen. Du liegst jetzt nicht bei jemandem schluchzend in den Armen. Und wenn doch, sorry, das tut mir leid. Wenn du diese Woche noch zum Pubquiz gehst, dann hoffe ich, dass immerhin eine Literaturfrage zum Thema Aufklärung dabei ist und sich die Runde für dich gelohnt hat. Mir bleibt nur zu sagen, viel Erfolg diese Woche dann, gut Quiz und ciao.